Herzklima Eifel. Willkommen zu Folge Nummer 22. In dieser Sendung wagen Bodo Ziemeins und Jana Engels einen Ausflug in die Regentschaftszeit. Dazu befassen sich die beiden mit einem Roman, den Jana Engels geschrieben hat. Sie sprechen unter anderem über die Entstehung des Romans und werden ausgewählte Teile szenisch vorlesen. Viel Vergnügen!
Hey, Jana, weißt du eigentlich, was Hey heißt?
So,
Einfach nur Hey.
ich denke spontan an IKEA-Katalog. Was ist los? Was ist
Ja,
Hey?
es hat was damit zu tun. Es kommt aus dem Schwedischen und heißt so viel wie: Wie geht's dir? Alles gut und toll, dich zu sehen. Das alles zusammengefasst.
Das ist schön und das in so
Und
einer
das ist kurz und prägnant und
kurz und
schreibt sich
prägnant.
Hej. Und wenn du ein bisschen jetzt mal in Zukunft die skandinavischen Krimis liest und hörst und siehst, da wird oft Hey gesprochen zur Begrüßung.
Hey Bodo,
Hey.
bei mir ist alles okay. Hey.
Hey, 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 hey. Natürlich begrüße ich auch unsere Zuhörenden draußen. Ja, wir machen heute was ganz anderes als sonst. Wir lesen vor und zwar, ja, da weißt du noch mehr als ich, weil ich habe ja mein Skript noch nicht gefunden.
Ja, gut, dass ich ein Buch dabei habe, ne? Ich habe heute mein Buch dabei, Zwei Herzen für Eleanor. Damit befassen wir uns heute ein bisschen.
Dann wollen wir mal loslegen.
Genau. Ich fange mal mit dem Klappentext an, damit wir alle unsere Zuhörenden im Boot haben und wissen, worum es überhaupt geht. Das Buch heißt Zwei Herzen für Eleanor und Eleanor ist die besagte Protagonistin, die da auf dem Ball unterwegs ist. Oder ich lese einfach mal. Zwei Herzen für Eleanor. Zwei Brüder kämpfen um das Herz einer unbekannten Schönheit. Für wen wird sie sich entscheiden? Die junge Adlige Nora wächst behütet bei ihrer Großmutter in Hertfordshire nördlich von London auf. Doch die verwitwete. Oh Gott. Bodo, ich kriege alte Augen.
Okay.
Ich fange nochmal an und lese ohne Brille.
Ja.
So. Die junge Adlige Nora wächst behütet bei ihrer Großmutter in Hertfordshire nördlich von London auf. Doch die verwitwete Eloise Wilmington ist alt. Sie weiß, dass die Zeit drängt und sie ihre Enkelin verheiraten muss. Bei ihrem Debüt in der Londoner Gesellschaft und während der Ballsaison sorgt Nora nicht nur mit ihrer Anmut und Schönheit, sondern auch mit ihrer geheimnisvollen und tragischen Vergangenheit für jede Menge Aufsehen. Die Verehrer sind zahlreich, allen voran die begehrten und attraktiven Brüder Jefferson und Samson Turner. Bisher konnte die Söhne des Viscount Turner nichts entzweien, bis Nora den beiden Männern den Kopf verdreht.
Erste Frage habe ich schon direkt. Willst du mit dem Buch die Royals verarschen oder ist das eine gewisse Verwunderung? Verwunderung, also Bewunderung.
Ob ich mit dem Buch die Royals verarschen will? Ja, auf so eine Frage habe ich überhaupt nicht gefasst. Nee, überhaupt nicht. Und an die aktuelle, also
Nein,
an der,
nein, du
an.
hast die Frage ja damit beantwortet. Nee,
Richtig.
du willst es nicht. Okay. Das zweite wäre, was daraus folgert, bewunderst du die Royals? Findest du das vielleicht ein spannendes Leben außerhalb des normalen Irdischen?
Nee.
Auch nicht. Okay. Ist das für dich sowas, was du beschreibst, die sind halt da?
Nee, es ist ja eine Erzählung aus einer Zeit vor 200 Jahren, aus der Regentschaftszeit vor 200 Jahren, 1820. Das ist ja sowas wie Märchen. Also das ist ja mit der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr zu vergleichen und hat so einen ganz eigenen Kosmos. Die Regency-Romantik, die
Genau.
Regency-Romane haben ganz
Ah,
eigen.
also zuerst hast du Nein gesagt und dann geht das doch in die Richtung, die ich vermutet habe. Also tatsächlich ist die Zeit, was sagtest du, das ist ja gar nicht mehr so.
Es ist ja nicht gegenwärtig.
Das stimmt, weil es allein schon wegen 1820 ist. Aber die Lords gibt es ja heute noch.
Ja,
Die sind
das stimmt.
täglich in den Nachrichten.
Ja, das stimmt. Die gibt es heute noch und
Und das
diese Titel.
englische Empire, das English Empire ist ja so gewaltig, ist es immer noch da. Auch wenn sich ein paar kleine Inseln schon mal losgelöst haben, wie Barbados oder wie sie alle heißen, die spielen aber keine Rolle. Letztlich ist das Empire immer noch da. Und dieses Empire ist in seiner Summe so unwahrscheinlich reich, was wir uns beide überhaupt nicht vorstellen können. Es ist unglaublich, was dazugehört und was es für eine Schicht gibt in England, die von den Lords natürlich beeinflusst wird, denn wer die Länder hat und das alles und die Aufteilung von England und die sind ja alle verwandt und gehören zusammen und das ist ja irre, das ist ja irre. Es ist immer noch so wahnsinnig groß wie eben vor 200 Jahren auch schon. Da
Ja,
war es auch schon sehr weit.
es ist spektakulär, aus was für einer Sicht du das ganze
Ja.
Thema aufmachst. Finde ich
Okay.
faszinierend, denn ich bin völlig anders rangegangen. Bei mir war das wirklich ich versetze mich in eine andere Zeit und ich versetze mich eher in den romantischen Aspekt und
Ah,
den
okay.
Liebesgeschichten-Aspekt.
Wunderbar. Sehr
Und
schön. Ja, na, jetzt, ich würde dich einfach jetzt komplett ab,
Ja,
weil
merke ich.
du hast mir schon genug Informationen. Ich bin neugierig, ich will das wissen. Ich habe das Buch nicht gelesen und ich kann manche Dinge natürlich nicht wissen. Was ich schon mal gut finde, das ist der romantische Teil. Da haben wir Diana wieder an Bord mit ihren romantischen Büchern. Richtig? So. Und dann habe ich ein Verkaufsargument, ein Argument für meine Leser. Wir haben ja wunderbare Beispiele aus den, wie heißen diese ganzen Serienbücher und was.
Also es gibt eben wirklich diese englischen Regency-Romane. Es ist jetzt ein eigenes Genre, ein eigenes Subgenre des Liebesromans. Da gibt es ganz viele. Und momentan ist die Julia Quinn mit Bridgerton und anderen Büchern relativ erfolgreich. Aber es gibt natürlich noch viel mehr.
Okay, also ich versuche jetzt meinen sehr schön erklärt, das ist toll. Diese Rosamund-Pilcher-Dinge kennen ja viele aus dem Fernsehen.
Ja.
Was haben wir dann im Fernsehen? Wir haben eine Handlung, die plätschert so dahin, aber wir haben wunderschöne Bilder.
Ja.
Und dann gucken wir uns die Bilder an und wenn ich mir andere aus dem, sagen wir mal, schöne Bilderbereich. Da geht es mir gar nicht um die Handlung. Manche Krimis geht es mir auch nur um die Landschaft. Das haben auch viele Autoren erkannt und schreiben dann aus Italien, aus Frankreich, aus Australien, aus Neuseeland, überall. Dann werden Landschaften beschrieben und die nehmen den Leser mit, dass der das da kennenlernt. Und ganz nebenbei, weil ein Ermittler ja überall rumstochert in den verschiedenen Lebenssituationen der Familien, der Einzelnen, der Unternehmer, der Armen, der Reichen, überall und man lernt ein bisschen was vom Land kennen. Ist das denn jetzt bei deinem Buch? Wie bringst du die Schönheit Englands rüber? War England vor 200 Jahren überhaupt schön?
Ich glaube, es war gar nicht so
Noch
schön, wie
schön.
man das beschreibt.
Ich glaube, es war sogar noch schön. War die Industrialisierung, haben die schon Dampfkessel überall gehabt und Kohle abgebaut?
Ja, es ging so los, ne? Es ging so los. Die Engländer
Die
waren ja
haben
sowieso ein
danach
bisschen,
das
die waren,
Land total versaut, ja.
ja, also das ging los. Die waren ja auch vor den Deutschen, waren die ja schon ziemlich weit.
Ja.
Aber das kommt in den Büchern, in dem Buch überhaupt nicht zum Tragen. Zum Tragen kommen natürlich so ein paar Landschaftsbeschreibungen, aber gar nicht so ausschweifend, eher so ein bisschen die grünen Flächen und Aussichten in Hertfordshire oder so, ne? Oder in
Also du
viel.
beschreibst keine Fahrt in der Kutsche über die matschigen Straßen dahin,
Also es gibt eine
sondern
Kutschfahrt, aber in der
ja.
Kutsche spielen sich ganz andere Szenen ab und die interessanter zu beschreiben sind als der Blick nach außen. Es ist ja gar keine so eine romantische Kutschfahrt. Wo ich mir natürlich so Gedanken gemacht habe, es sind die Anwesen, die verschiedenen Wohnsitze, die so die Lords und Ladies haben und hatten. Da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie schön die Landsitze oder Stadthäuser aufgebaut sind. Das war ja auch oft so, dass die so Familien hatten ein Stadthaus in London für die Ballsaison. Da sind sie halt während der Ballsaison, die ja nur im Sommer stattfindet oder stattfand, dorthin gereist. Und dann gab es eben noch große Häuser, also Stadthäuser sind ja auch unterschiedlich groß und das sind, Stadthaus klingt immer ein bisschen bescheiden, ist es aber nicht. Es waren auch riesige Anwesen, in denen dann ja ein Ball nach dem anderen stattgefunden hat. Und bei diesem Ball ging es darum, dass die Damen sich präsentieren und die Herren, die dann heiratswillig waren, sich eine von den jungen Damen ausgesucht hat. Das ist im Prinzip wie Brautmarkt gewesen.
Die Kirmes der reichen Leute, ja.
So in etwa, genau. Wobei es dann auch noch so ist, dass die Herren alles dürfen und die Frauen nichts. So, ne? Also man muss ja einen Ruf wahren. Und die Herren mussten sich ja vor der Ehe noch die Hörner abstoßen, was auch immer. Und die Damen, die durften eben, mussten ganz sittsam sein. Und es war ja früher auch so, dass die jungen Frauen, wenn sie denn in die Gesellschaft eingeführt worden sind, das heißt, wenn sie in ihren ersten Ball erlebt haben, dass sie dann total unerfahren waren und überhaupt nicht wussten, was so eine Ehe bedeutet oder was überhaupt auf sie zukommt und so weiter. Und in die Richtung geht es, ne? Und natürlich bin ich mit meinen Ansprüchen auch so, dass ich also zum einen gesagt habe, ich bin nicht authentisch. Das hat was Märchenhaftes. Ich darf mir also auch Handlungsweisen, Begebenheiten erfinden, die jetzt nicht eins zu eins 1820 so stattgefunden hätten. Das habe ich mir rausgenommen. Und ich habe meiner Protagonistin natürlich auch eine gewisse Portion Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstständigkeit mitgegeben, die sie im Laufe des Romans erlangt.
Was
Ne?
nicht unbedingt in diese Zeit passen muss, aber es kann schon gegeben haben.
Ja, es kann schon gegeben haben und das ist ja das Salz in der Suppe. Kein Roman ohne Problem und das musst du irgendwie lösen. Und das Salz in der Suppe ist ja, dass man sich gegen diese gesellschaftlichen Konventionen, die ich schon aufnehme, die auch sehr streng waren damals, dass ich aber schon sie dagegen aufbegehren lasse in den ihr möglichen, in der ihr möglichen Weise.
Und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt ausgerechnet England genommen hast? Du hättest ja auch Spanien nehmen können.
Auf Netflix fing die neue Serie an, die hieß Bridgerton. Und
Ja.
das habe ich auf Netflix gesehen, habe mir die ersten zwei, drei Folgen angeguckt und fand das so spannend, weil auch in Netflix sich nicht darum geschert hat, wenn es die Geschichte damals tatsächlich gegeben hätte, hätte es sich niemals so zutragen können. Das Schauspielerensemble haben sie multikulturell zusammengefügt. Das ließ sich, hätte sich nicht eins zu eins so abbilden lassen. Es war gestaltet wie ein modernes Märchen. Und das hat mir gefallen. Das fand ich witzig.
Ja.
Und dann habe ich aber gedacht, so, ah, ich wollte das gar nicht im Fernsehen gucken, weil ich mir lieber meine eigenen Gedanken dazu machen wollte,
Also
ne?
der Punkt ist, es funktioniert daraus dann einen Roman zu schreiben. Das ist eigentlich der Punkt, der auch Chancen hätte. Ich meine, die Agentin und der Verlag und alle, die darum zu tun haben, auch die Lektorin verdreht ja nicht die Augen, wenn sie sagt, ich lese das jetzt, sondern die lebt ja auch das Thema dann. Dass das passt, dass du da wieder ins Schwarze getroffen hast, ganz nebenbei. Du hast alles eingesammelt, du bist mit deinen Körbchen auf die Wiese gegangen und hast die Blümchen eingesammelt und daraus machst du jetzt den Strauß.
Ja, genau. Ne?
Eigentlich so wie immer.
So wie immer, ich suche mir ein Thema, was mir gut gefällt, was mich
Ja.
auch wirklich interessiert
Ja.
und pack dann natürlich ganz viel Jana rein. Und ich gehe ja immer davon aus, wenn ich ein Buch schreibe, möchte ich es auch selber lesen wollen. Ich schreibe nichts, was ich nicht selber auch lesen wollen würde.
Gibt es denn auch eine Figur, wo du auch mal zeitweise gern die Figur wärst? So gefragt, kannst du dir vorstellen, in mehreren Figuren mal ein paar Tage zu leben?
Ich habe während des Schreibprozesses in mehreren Figuren gleichzeitig gelebt. Ich habe mit ihnen und von ihnen geträumt und habe ihre Gefühlslagen durchlebt und durchlitten. Ich habe auch verschiedene Optionen durchlebt und durchlitten. Also im Buch hängt ja dann immer nur, gibt es ja dann nur eine Wahrheit. Aber ich
Also
habe
das
natürlich.
ist ja, wir haben ja das Zwischenspiel, ich gucke gerade auf unser Skript, da steht ja Buchvorstellung drin, wir sind ja mittendrin, Fragen von Bodo an Jana, das ist der
Ja.
Plan, den wir jetzt machen.
Ja.
Ich finde das sehr schön. Dieses Buch soll ein Begleiter sein, dass man sich mal für eine kurze Zeit entspannt und aus dem ganzen WhatsApp, Facebook und so weiter rauskommt und sich einfach mal hinsetzt und das genießt.
So, Bodo. Und jetzt lesen wir vor.
Ist also Eleanor Nora.
Genau, Eleanor ist Nora. Das kann ich ja schon ein bisschen verraten. Die wächst ja unter einem anderen Namen auf. Also es gibt ein relativ tragisches Ereignis direkt am Anfang des Buches, bei dem sie ihre Familie, Mutter, Vater, Geschwister verliert und dann als Säugling von ihrer Gouvernante und dem Kutscher nachts durch halb England gebracht wird oder über mehrere Tage durch halb England gebracht wird zu ihren Großeltern. Dieses Unglück, das ist halt ein Skandal in der High Society, in der Gesellschaft. Die Großeltern nehmen in Kauf, dass man sagt, alle sind bei diesem Unglück ums Leben gekommen und die kleine Eleanor wird unter dem Namen Nora dort als Mündel aufgezogen. Dann ist der Großvater gestorben, dann war nur noch die Witwe Eloise Wilmington, das ist die Viscountess. Die ist krank und alt und weiß, wenn sie sich jetzt nicht bald kümmert und ihre Enkelin unter die Haube bringt, dann steht die ziemlich doof da. Dann ist die wirtschaftlich, finanziell nicht abgesichert. Ne? Das ging ja ganz schnell. Also Erben durften ja nur die Herren. Ausnahmen waren dann Witwen. Von den Kindern der durften nur die Söhne erben und dann auch immer nur die Erstgeborenen. Und wenn dann der Erstgeborene gestorben ist, ging es an den Zweitgeborenen und so weiter. Also die haben eine ganz, ganz strenge Erblinie und Hierarchie. Und als Frau konntest du da ganz schnell mal unter die Räder kommen.
So wie immer.
Jo. Und das war halt dieses Grund, diese Grundsorge, ne? Das war das Grundproblem, dass sie ja irgendwie eine skandalträchtige Vergangenheit hat, für die sie ja nichts kann. Sie ist ja da hineingeboren worden. Und dann hat die Großmutter gesagt, jetzt muss sie mal die Bombe platzen lassen. Und hat dann gesagt, ja, du bist ja gar nicht Nora Wilmington, du bist Eleanor Morton, die Tochter des Earls. Und jetzt führen wir dich in die Gesellschaft ein und verheiraten dich.
Okay, sie ist die Tochter des Earls. Die dann automatisch auch Earl?
Earl ist ja der Titel für die Herren und Countess.
Nein, 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 ist klar. Aber ist sie jetzt der weibliche, wäre sie ein weiblicher Earl dann?
Nein, nein, nein.
Weil sie den Titel nicht erbt.
Nein, nein, der Titel geht ja an die Herren und der Titel des Earls, nachdem der Earl verstorben war, ging an einen lumpigen Cousin des Earls.
Ah, okay. Also sie wäre eigentlich in der Rangfolge ein Earl unter den Lords, unter den, ja, unter den.
Nee, sie ist die Tochter des Earls, aber sie hat überhaupt keine Rangfolge, weil sie ja,
Hat gar nichts.
ne, also sie ist halt die Tochter, sie ist die Tochter des Earls, aber
Ja,
also
okay.
man kann sie, also das sind ja verschiedene Ebenen, auf denen da diskutiert wird. Ne? Das eine ist halt ihre familiäre Herkunft. Sie kommt
Ja.
aus einer reichen, hochgestellten, mit einem guten Titel versorgten Familie.
Ja.
Und dann gibt es ja, es gibt ja auch verarmte Earls und Lords, ne? Also zum einen geht es darum, dass, wo sie vom Geburtsrecht herkommt, um das einzuordnen, denn die Peers heiraten ja auch nur untereinander. Da wird ja keine Dorfschönheit geheiratet. Das sind auch so ganz gängige.
Hör mal zu, Baby. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert. Ich weiß, was Peers sind und ich weiß die einzelnen Abstufungen, dass der Duke die Nummer 1 ist und dass der Baron die Nummer 5 ist. Das weiß ich doch alles, weil du gesagt hast, ich muss mich damit ein bisschen beschäftigen.
Ja, das finde ich super.
Und das Spannende war ja immer, dass aus dieser Gruppe, aus dieser kleinen Bevölkerungsschicht, nicht unbedingt immer hübsche Jungen und Mädchen waren.
Nee.
Und manchmal war das Bauermädchen um die Ecke der Schuss sozusagen.
Ja, da kann man mal ruhig hier den kleinen Prinzen zitieren, ne? Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Ja, gut, also.
Ja, ist nicht mitgerechnet, ne?
Nein.
Und dann wollen wir auch noch die szenische Lesung machen. Und ich habe ja reingeschrieben, etwa 7 Minuten, etwa 6 Minuten, ne?
Ja.
Wollen wir das einfach mal probieren?
Ja.
Unerwarteter Besuch ist das, die erste Szene, die wir nehmen.
Jetzt kommt.
Und dann erzähle ich jetzt mal kurz, bring uns mal ganz kurz in die Szene, damit wir wissen, wo wir unterwegs sind. Und dann fangen wir an und sprechen das mal durch. Also, Sam Turner, der jüngere der beiden Söhne des Viscount Turner, hat Miss Morton auf dem Ball gesehen und fühlt sich von ihr angezogen. Er will ihr das aber nicht zeigen und beschließt dann, ja, über Umwege in ihre Nähe zu gelangen. Und die Miss Morton, das ist Eleanor Morton, und ihre Großmutter, die wohnen während der Ballsaison im Stadthaus der Familie. Und an dem Vorabend, also als der Sam Turner Miss Morton auf dem Ball gesehen hat, hatte die Großmutter einen Schwächeanfall. Ne? Also so vor aller Leut im, vor, vor allen Leuten im Ballsaal, das war aufregend und wie sagt man, peinlich. Das war dann der Skandal des Abends oder einer von diesen vielen aufregenden Erzählungen an dem Abend. Und Sam Turner gelangt dann dorthin, hatte versprochen, sich nach ihrem Befinden zu erkundigen und ist jetzt vor dem Haus der Wilmingtons und hofft natürlich trotzdem irgendwie Nora oder Miss Morton über den Weg zu laufen. Ich habe mal den Butler noch mit reingenommen, damit wir den Eingang ins Haus noch mit haben. Das heißt, ich bin dann ganz kurz einmal der Butler und dann bin ich Miss Morton. Guten Tag, Mr. Turner.
Guten Tag. Ich traf Lady Wilmington gestern Abend. Als sie vorzeitig zur Heimfahrt aufbrach, versprach ich, mich heute nach ihrem Befinden zu erkundigen. Ist sie zugegen?
Lady Wilmington fühlt sich nicht imstande, Gäste zu empfangen. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?
Ja, bitte richten Sie ihr meine Genesung.
Hey, warte, Jake! Hey, komm zurück! Hier ist dein Sandwich! Jack, komm, sei ein braver Hund! Hol dir das köstliche Sandwich! Jack!
Jack? Jack? Miss Morton hat einen Cocker Spaniel, der Jack heißt? Keineswegs, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, das ist mein Jack. Jack, alter Junge, was machst du hier?
Oh, Mr. Turner.
Miss Morton, füttern Sie meinen Hund mit Sandwiches?
Möglicherweise kann ich das nicht abstreiten.
Erklären Sie es mir, und wenn ich bitten darf, von Anfang an. Wie um alles in der Welt kommt mein Hund zu Ihnen ins Haus? Hierher, Jack. Riecht der Hund etwa nach Blumen?
Ja, Jasmin, wir haben ihn gebadet.
Wir? Wie kommen Sie nur dazu? Sie können doch nicht einen wildfremden Hund entführen und einfach baden wie ein Spielzeug.
So war es doch gar nicht. Das ist eine überaus seltsame Geschichte.
Ach ja, ich bin ganz Ohr.
Haben Sie denn überhaupt Zeit?
Sicher, schließlich bin ich für einen Besuch hergekommen. So wie ich es gestern versprochen habe, will ich mich vom Wohlergehen Ihrer Großmutter überzeugen.
Sie kann heute leider keinen Besuch empfangen. Aber wenn Sie mir in den Salon folgen wollen, lasse ich uns Tee kommen und erzähle Ihnen alles.
Von mir aus.
Nehmen Sie doch bitte Platz.
Miss Morton, würden Sie die Güte haben, mir nun endlich zu erklären, was hier gespielt wird? Wie kommt mein Hund zu Ihnen? Ich bin sicher, dass er noch in meiner Wohnung war, als ich Sie vor ein paar Stunden verlassen habe. Wie konnten Sie ihn nur baden? Und bitte, in Gottes Namen, unterlassen Sie es, ihn weiter mit Sandwiches zu füttern.
Mr. Turner, anstatt sich hier so ungehobelt zu präsentieren und mich zu belehren, sollten Sie sich lieber bei mir bedanken. Wer weiß, wie es um Jack stünde, hätte ich mich nicht um ihn gekümmert. Ich habe Ihren Hund gerettet. Das arme Tier befand sich in vollkommen desolatem Zustand, als es hier auftauchte.
Rettet?
Genau.
Nun verzeihen Sie mir, ich möchte nicht vorschnell und ungerecht urteilen. Bitte erzählen Sie mir, was sich ereignet hat.
Also gut. Miss Lanshaw und ich spazierten durch unseren Garten. Unter der großen Linde steht eine Bank, ein wunderschöner Ort, an dem man es sich gemütlich machen und ungestört sein kann. Dort verweilten wir einige Zeit. Wir hörten, wie der Regen einsetzte, aber unter der Baumkrone waren wir geschützt. Nicht ein Tropfen fiel auf uns herab. Das Wetter hielt bereits eine Weile an, und dann kam noch jemand, der unter dem Baum Schutz suchte. Ein topfnasser und von oben bis unten verschmutzter Hund. Er war sehr zutraulich, zitterte vor Kälte, und damit ihm nicht zustieß, haben wir ihn mit hineingenommen.
Und gebadet.
Sicher, was hätten wir sonst tun sollen? Dass er braunes Fell hat, war uns zuvor gar nicht aufgefallen. Als später auch das Halsband sauber war, lasen wir seinen Namen, und mich überkam ein erster Verdacht, wo er hingehören könnte.
Ach ja.
Selbstverständlich. Als wir die Viscountess Turner zum ersten Mal besuchten, Sie hatte meine Großmutter und mich zum Tee eingeladen, kam ein Hund, der ebenso wie dieser aussah, in den Salon gelaufen und stahl sich eines der Sandwiches vom Tisch. Die Viscountess rief ihn beim Namen und schimpfte mit ihm. Ich hatte anhand dieser Anhaltspunkte die Vermutung, dass der Hund zur Familie der Viscountess gehört. Als Sie vorhin hier aufgetaucht sind und ihn erkannten, sah ich mich in meiner Vermutung bestätigt.
Aha, und was hat es mit den Sandwiches auf sich? Wie viele davon haben Sie in ihn hineingestopft?
Kein einziges, bis Sie hier aufgetaucht sind. Also höchstens zwei.
Nun wenigstens das. Sandwiches sind keine gute Ernährung für Hunde.
Nun, ich werde es mir merken. Darf ich Sie zu einem weiteren Tee einladen?
Ich bedauere es sehr, aber ich fürchte, dafür bleibt mir heute keine Zeit mehr. Wie ich gestern versprach, bin ich gekommen, um mich nach dem Wohlergehen Ihrer Großmutter zu erkundigen. Da sie nicht zugegen ist, bin ich etwas in Sorge.
Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie sich Gedanken machen. In der Tat hat uns das gestrige kleine Intermezzo erschreckt. Aber ich kann Ihnen versichern, dass sich meine Großmutter auf dem Wege der Besserung befindet. Es war nur eine kleine Schwäche.
Bitte richten Sie ihr meine Genesungswünsche aus.
Das mache ich bestimmt.
Auf Wiedersehen, Miss Morton. Jack, wir gehen. Okay, sollen wir den zweiten Teil lesen?
Ja, machen wir.
Den ich allerdings jetzt überhaupt nicht kenne, aber es ist egal. Ich werde es schon
Genau,
hinkriegen.
und ich habe versucht, also ich habe ja ein paar Regieanweisungen
Wer ist
drin.
denn Jeff?
Das ist Jefferson, das ist der ältere Bruder. Also jetzt,
Ach, das
also
ist der ältere Bruder.
genau,
Okay.
jetzt bist, ach so, wir müssen noch klar sagen, wer ist wer, ne? Du bist der Sam, das heißt, ich bin jetzt Jeff.
Ja.
Du bist ja eben schon Sam gewesen, ne? Ja, Sam ist verliebt, er will Miss Morton, Eleanor, heiraten. Und das Beste daran ist, dass sie ihn auch will. Und inoffiziell haben sich die beiden gerade verlobt.
Oh, wie schön.
Ja, das ist aber noch inoffiziell, ne? Also man darf ja auch vor der Hochzeit oder vor der Verlobung nicht miteinander, nee, eigentlich vor der Hochzeit nicht allein miteinander sein und so weiter. Und auch so die Zeit der Verlobung ist so eine kritische Phase. Das ist ja mal ein Skandal, wenn die zwei miteinander allein sind, dann ist ja der Ruf ruiniert und alles ist schlimm.
Aber die machen es trotzdem vorher, oder?
Ja, aber es ist ja geheim, es weiß keiner. Also gerade da in dem Garten, da an der Stelle in dem Garten, wo sie vorher seinen Hund eingesammelt hat im Regen, ne? Da
Ja.
haben die sich getroffen und da sind sie sich ein bisschen näher gekommen und haben sich gegenseitig dann mit ausgesprochen und ja, inoffiziell verlobt, also inoffiziell schon mal um ihre Hand angehalten. Und jetzt ist es sehr spät und dunkel in London und Sam macht sich auf den Weg zu seinem Bruder, zum Haus seines Bruders, um ihm dort die Neuigkeiten zu erzählen, weil er hängt ja an seinem Bruder. Die Brüder sind ja ein Herz und eine Seele. Und
Ja.
natürlich will er sich mit seinem Bruder, will er diese tolle Geschichte mit seinem Bruder teilen, ne, und sich ihm anvertrauen. Ja, der Butler lässt ihn auch rein und führt ihn in das Arbeitszimmer. Und dann sieht Sam seinen Bruder Jeff dort mit dem Rücken zur Tür stehen, vor so einem großen Kerzenleuchter, Beine breit, Arme verschränkt. Und starrt da so ganz gedankenversunken in die Flammen. Und auf seinem Tisch neben ihm sieht er halt so einen Haufen Papiere und Dokumente liegen. Und dann geht's los.
Jeff, was treibst du so spät noch in deinem Arbeitszimmer? Ich habe dich im Club erwartet. Ich muss mit dir sprechen.
Hallo, Sam.
Was schaust du dir da an? Baupläne? Interessant. Wither Manor.
Das ist richtig.
Willst du mich weiter anschweigen oder sagst du mir, was du vorhast?
Ich habe vor, das Anwesen zu renovieren.
Hat Vater dich damit beauftragt?
Als künftiger Viscount bin ich durchaus in der Lage, selbst zu entscheiden, wann und wie ein Anwesen instand gehalten werden muss.
Selbstverständlich, ich hatte nicht vor, deine Fähigkeiten in Frage zu stellen. Ich habe das Anwesen schon länger nicht mehr besucht. Gibt es ein Problem?
Eins? Das Anwesen ist in einem schlimmeren Zustand, als ich es erwartet hatte. Und es wird ewig dauern, bis es fertiggestellt sein wird.
Du warst dort? Heute? Das erklärt deinen jämmerlichen Zustand. 3 Stunden hin. die Begehung des Anwesens und 3 Stunden zurück hinterlassen selbst bei einem Jefferson Turner ihre Spuren.
Zügle deine Zunge. Setz dich lieber und trinke einen Whisky mit mir.
Darum lasse ich mich nicht zweimal bitten. Bedauerlich, dass es in keinem besseren Zustand ist.
Cheers.
Cheers!
Und was treibt dich zu solch später Stunde noch zu mir?
Ich war in Ascot. Du erinnerst dich?
Ach ja.
Der Gold Cup wurde ausgetragen. Ich habe ein kleines Vermögen gewonnen und nebenbei einen hervorragenden Zuchthengst eingekauft. Dieses Tier bringt Gewinner hervor, wie heute zu sehen war.
Nun, dann meinen Glückwunsch. Wann bekommen wir ihn?
Noch im Juli, wenn er sich gut eingewöhnt, dürfen wir im nächsten Jahr schon auf Fohlen hoffen.
In Ordnung. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du nicht allein beim Rennen warst.
Zu Ohren gekommen, sei nicht albern. Mutter hat es dir erzählt und ein Geheimnis war es sowieso nicht. Halb London hat es gewusst. Sogar Sutherland, den ich vorhin im Club getroffen habe, hat mich sofort ausfragen wollen.
Du hast recht. Ein Geheimnis war es nicht. Und wie hat es den Damen gefallen?
Es war ein erquickender und abwechslungsreicher Ausflug. Sogar Eloise Wilmington versicherte mir, dass es ihr trotz der enormen Anstrengung und Aufregung eine Freude gewesen sei.
Und Miss Morton?
Sie war ebenfalls entzückt. Sie hat außerdem den Sieger des Rennens vorausgesagt. Sutherland hat sich übrigens schon ein paar Drinks genehmigt, als ich im Club ankam. Er zeigte sich nicht nur neugierig, was Ascot anging, sondern auch sehr gesprächig und verärgert über seine eigenen Angelegenheiten.
So?
Neil sagte, sein Onkel, der alte Reginald, will um Miss Mortons Hand anhalten. Schon bald will er seine Aufwartung machen.
Ist der alte Tölpel denn verrückt geworden? Wie kann er es wagen?
Spar dir die Kraft. Wir wissen beide, dass es nicht die erste Ehe dieser Art wäre, aber ich bin mir sicher, dass Miss Morton Abstand von einem Arrangement mit Sutherland nehmen würde.
Das will ich doch wohl hoffen.
Es gibt selbstverständlich viele Gründe für Sie, einen Antrag vom alten Sutherland abzulehnen, einen im Besonderen.
Ach, und der wäre?
Ich werde um Ihre Hand anhalten. Ich werde Eleanor Morton heiraten.
Nein, das wirst du nicht.
Was soll das heißen? Ich werde sie heiraten.
Es ist unmöglich.
Was redest du denn da?
Du wirst nicht um ihre Hand anhalten, du wirst sie nicht heiraten. Ich verbiete es dir.
Du willst es mir verbieten?
Genau.
Mit welchem Recht glaubst du, dich in diese meine Angelegenheit einzumischen?
Mit dem Recht des Erstgeborenen.
Wie kannst du es wagen? Es gibt Grenzen. Auch für dich, Jeff. Besser, ich gehe jetzt, bevor ich mich zu etwas hinreißen lasse, das ich später bereue.
Du kannst Eleanor nicht heiraten, weil ich sie heiraten werde. Ich bin der Ältere und ich habe den Vorrang.
Was redest du? Eleanor ist doch kein Titel, der automatisch an dich geht, weil du der Ältere von uns beiden bist.
Du wirst sie nicht heiraten. Du wirst sie nicht einmal mehr besuchen. Habe ich mich klar ausgedrückt?
Du drohst mir?
Es wird nicht bei einer Drohung bleiben, wenn du nicht vernünftig bist und mir in dieser Angelegenheit in die Quere kommst. Und da müssen wir uns jetzt nur noch verabschieden. Bono, sind wir jetzt im Hochzeitsfieber?
Ja, ich bin ein
Sind
bisschen
jetzt.
aufgeregt. Für unsere Zuhörenden wird es natürlich spannend, wer von beiden kriegt denn Nora?
Ja, das
Sam
kann ich
oder
natürlich nicht
Jeff?
verraten. Das kann ich doch jetzt nicht verraten.
Ja, also würde ich sagen, bis zum nächsten Abenteuer.
Oh, das klingt toll. Bis zum nächsten Abenteuer. Bis dann. Tschüss.